übrigens für das Geburtstag zu essen.
Ja.
Nicht geil.
Das kann ich so geschrieben haben.
Ja, es gibt eben gerade diese Lehrveranstaltung im Zuge des Verwaltungsprojekts eine Art Tutorium, weil es eben so viele Lehrveranstaltungen sind, hauptsächlich online abläuft. Das heißt, wenn Sie inhaltliche oder organisatorische Fragen haben, dann können Sie gerne per E-Mail an mich richten. Und ich werde das nach Möglichkeit beantworten, beziehungsweise inhaltlich für Schwierigkeiten, die ich habe, an den Lehrveranstaltungen weiterleiten. Das ist dann auch mal die darf ich noch fragen, wie viele Kinder sind, dass die für Lehrveranstaltungen
ist das signifikant? Nein, das ist grüne Quadratik.
Das ist nur ein signifikant, ein Unterschied.
Als bestimmte Gegenstände gegeben sind. Und wenn jemand diese Natur nötig ist, die Natur an sich, dann müsste sie selber noch einmal einen Lohn voraussetzen. Also dann müsste es für diese Natur an sich auch noch einen übergeordneten absoluten Grund, einen Schöpfer Gott geben. Ja, das ist dann eher die Tendenz, wie der Platon, der Kant dann die Sache interpretiert. Aber aus unserer Sicht her, wie weit wir damals gekommen sind, können wir nur sagen, dass die Leute nicht können, die sich nicht brauchen. Sie können die Gruppen nicht ausmachen, wenn sie sie voraussetzen. Wir sehen damit eigentlich nur die Begrenzte unserer eigenen Erkenntnisse. Und damit bricht nun der ganze Versuch, den ich eben begonnen habe, unter dem Titel praktische Philosophie, Gebrauchsanweisung für Handlung. Ja, dieser Versuch bricht damit zusammen, weil diese Gebrauchsanweisung als Mittel für Handlung, als Mittel, als weiteres Mittel auf einen Zweck hin keine Orientierung mehr hat. Ja, wenn kein Zweck da ist, wenn kein unterbindliches Ziel da ist, woran wir die anderen Bestimmungen messen können, dann wird das Mittel als solches beliebig. Ja. Das hängt in der Luft, das ist relativ. Wir können eigentlich überhaupt keine verbindlichen Aussagen machen über das, wie wir leben sollen, wie wir handeln sollen. Es wäre also zuerst einmal überhaupt zu suchen, was das Gute ist oder was dieser Unterschied letztendlich ist. Wir können nicht gleich von vornherein sagen, wir schauen auf das Gegebene und wir schauen den anderen zu, welches uns das anstrebt. Das sehen wir, wir kommen immer weitere Probleme hinein, sondern wir müssen zuerst einmal überhaupt suchen, was dieses Gute ist, damit von dort her dann das andere eine Zielrichtung gewinnen kann. Was wir aber bei dem ganzen Durchgang gesehen haben, ist, dass mit dem Begriff eines solchen Guten ein absoluter Sinn- und Begründungsanspruch verbunden ist. Ja, es geht ja nicht bloß um das zufällige Handeln von Einzelpersonen, sondern es geht darum, sinnvoll zur Handlung, nicht bloß mein eigenes Handeln zu bedenken, sondern dieses Handeln in einer sozialen Umgebung, diese wieder in einem historischen Prozess und dieser Prozess wieder in einer Gesamtnatur, die möglicherweise auch noch einen Grund voraussetzt. Also über alle diese Dimensionen hinaus müssten wir einen Sinn finden. Und der dürfte nicht auf den einzelnen Ebenen gegeneinander gestellt werden und in Widersprüche geraten, sondern es müsste ein Gesamtsinn für alles sein. Dieser Anspruch steckt allein schon in dem Terminus moralisch gut drin. Das ist nicht irgendein zufälliger politischer Anspruch, sondern ein dezidiert absoluter Anspruch, der damit eingeholt werden sollte. Und für diesen Anspruch ist natürlich jetzt gleich die Frage, können wir denn durch unsere Art von Erkenntnis überhaupt je einlösen? Können wir je entdecken, was dieses Gute im absoluten Sinn ist? Ja? Und dazu müssten wir zuerst einmal unsere eigene Erkenntnis befragen. Ja? Und das ist auch, wenn man zum Teil gegangen ist, das ist eben auch für Kant der erste Schritt. Nicht sofort praktische Philosophie, sondern zuerst einmal theoretische Philosophie, die nächste Frage, was kann ich wissen? Und dann erst die zweite Frage, wenn schon mal die theoretische Einsicht geklärt ist, wie weit sie gehen kann, dann versucht eine Antwort auf die Frage, was soll ich tun? Was ist eben das Gute, in welche Richtung soll ich überhaupt handeln? Die dritte Frage, was darf ich hoffen, ergibt sich dann als Verbindung beider, das werden wir dann später noch besser erläutern können. Wir haben dann prinzipiell die Überlegung angestellt, warum Kant, der ja im 18. Jahrhundert gelebt hat, seine so grundlegende Frage neu aufrollen kann oder soll und muss. Und wir haben gesehen, es liegt im Grundlegenden an der Natur philosophischen Denkens, dass wir allgemeine Ansprüche gestellt werden, allgemein gültige Aussagen angestrebt werden, aber andererseits von jeder Person selbst durchdacht werden müssen. Sodass bei jeder Überlieferung oder auch bei jeder Diskussion jede beteiligte Person immer wieder von neuem beginnen muss. Es ist natürlich ein bisschen leichter, wenn Gedanken schon vorgedacht sind, sie dann nachzudenken, ist ein bisschen leichter als die ursprünglich zu entwickeln, aber trotzdem ist es eine immense Anstrengung, vor allem wenn wir uns der großen Tradition gegenüber befinden, ja, die ja ein sehr hohes Niveau erreicht hat. Also deshalb immer wieder der Neubeginn, und Kant macht das selbst sehr gründlich, ich habe es auch hingewiesen, aber das steht sich von vornherein, und der erste Schritt an als Selbstdenker, und das zieht sich durch in die westliche Sprache hinein, und verschont auch seine eigenen Systeme, dürfte nicht mit seiner eigenen Kritik. Ja, das hat gewesen, dass er eben bis zu sieben Systemen führten, entwickelt hat und dann erst auf den sogenannten kritischen Dampfer gekommen ist und dann noch einmal 9 Jahre daran geprüft und hat, dass er ist in der Zeit nicht mehr rausgekommen. In seiner Systematik nachher hat er dann kleine Korrekturen gemacht, weil er es nicht in dieser Vehemenz, wie es manchmal interpretiert wird, weil er zum ersten Mal seine Systematik gar nicht recht abrunden konnte, ne, und vor allem theoretisch praktisch auseinandergefallen sind, also die praktische Philosophie über die Grenzen der theoretischen hinausgeht, ne, also im Rahmen von beiden, die das Brücke da sind und alles das hätte er erst in der Geschichte, als gerade dann im Gemüsehang und im Nachhinein versucht zu verbinden, nicht? Also das sind man kann einfach sagen, Schauermärchen nur da. Ne? So ist es nicht vorgegangen, sondern ganz im Gegenteil, das System war abgerundet in sich, hat seinen Rahmen gehabt und er hat im Rahmen dieses Systems gewisse Ergänzungen gemacht, zum Beispiel eben auch die Entwicklung des Kantes. Also der Beginn einmal in der Kritik der reinen Vernunft mit der Frage, was kann ich wissen? Und das auch deshalb, weil wir eben als reflektierende Wesen prinzipiell alles von unserem Erkenntnisvermögen her interpretieren müssen. Und nicht nur das unmittelbar tun, sondern uns dessen auch bewusst sein können. Wir können uns immer bewusst sein, dass wir unseren eigenen Wissen, unseren Bewusstseinsinhalten, unserem Bewusstseinsleben noch vorausgesetzt. Oder dass all den Gedanken ganz gleichgültig quasi sein mag, ein Denkendes noch so ausgesetzt ist. Und von dem sagt man Kant im Augenblick nicht einer von uns, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Was immer ich weiß, die Aussage, kann ich ergänzen durch die Aussage, ich weiß das. So ich muss es nicht jederzeit tun, sondern ich weiß, ich kann begleiten, ne? Man kann es nicht tun, man muss es nicht immer tun, aber prinzipiell ist es jederzeit möglich, sich bewusst zu werden, dass man nicht bloß den Inhalt weiß, sondern auch noch das eigene Wissen weiß. Ne? Und wir haben dann eben darüber gesprochen, dass dieses Ich denke, das Kant hier meint, nicht ein empirisches Wissen ist, sondern dass es eben dieses Denken ist, das jeden Inhalt in jeder Person, gleichgültig welche Inhalte es sein mögen und gleichgültig welche Personen es sein mögen, noch vorausgesetzt ist. Und wenn immer wir reflektierende Wesen sind, dann muss es eine Reflexion oder ein Denken geben, das die Inhalte weiß. Ja? Es kommt nicht auf die Inhalte an, es kommt nicht auf die Situation an. Und wenn wir überhaupt reflektieren, dann ist dieses Wissen als solches verordnet. Unbeschadet der bestimmten Situation. Und die Frage war dann, wie können wir von diesem selbst nicht mehr inhaltlichen Gedenke noch etwas wissen? In welcher Art von Erkenntnis beziehen wir uns darauf? Ja? Wenn wir uns inhaltlich darauf beziehen, sei es die Wahrnehmung oder die Erfahrung, oder sei es auch mit irgendwelchen formalen Methoden, also logisch oder mathematisch, ja? Dann setzen all diese Arten von Vorgangsweisen und Erkenntnissen noch einmal ein Denken voraus. Wir erreichen es damit nicht. Wir können es weder zu einem ziemlichen empirischen Inhalt machen, noch zu einem logischen oder mathematischen Inhalt machen. Es ist nie nur ein Inhalt, sondern es ist immer da, dass der Inhalt weiß. Damit ist es immer vorausgesetzt. Wir können es daher, haben wir gesagt, nur durch sich selbst. Dieses vorausgesetzte Denkende kann sich nur selber im reinen Denken erfassen. Und hat damit natürlich keinen bestimmten Inhalt gewonnen. Aber wir bewegen uns damit jetzt auf einer Ebene, die unabhängig ist von den einzelnen Inhalten. Und von der einzelnen Situation, also von diesem Problem, das wir vorher gerade angekocht haben, wie gesagt, unsere Erkenntnis ist immer von einem bestimmten Standpunkt aus, also einer bestimmten Perspektive, sei es persönlich, sei es gesellschaftlich, sei es kulturell, sei es historisch. Ne? Alles das ist gleichgültig vor diesem Nicht-Inhalt-Nicht-Denken. Ne? Der ist überall gleich. Der ist immer vorausgesetzt. Obwohl er nicht immer reflektiert wird. Ne? Aber man kann ihn jederzeit reflektieren. Der war auch immer schon vorausgesetzt, wenn es die Leute nicht geachtet haben. Ne? Einfach dadurch, dass sie reflektieren und reden machen. Aber wir können uns dessen bewusst werden und können Reflexion speziell darauf lenken. Und das ist jetzt keineswegs eine Lösung, sondern das ist jetzt der Einstieg in eine Problematik. Ja? Nur, dass wir uns hier eben auf einer anderen Ebene befinden, nicht mehr im Versuch, irgendwelche besonderen Situationen zu klären, besondere Gegenstände zu klären, sondern im Versuch, diese allgemeinste Grundlage auch auf allgemeine Weise zu geben. Ja? Also wir sollen das Niveau dieser Fragestellungen nicht unterbieten und wieder in irgendwelche empirischen Forschungen zu versuchen, die uns besteigern. Die hat immer relativ zu einer anderen Perspektive. Also das wollen wir nicht. Und daher sind wir hier weitergegangen und haben gesagt, das reine Denken, wenn es sich nur selber denkt und selbst kein Inhalt ist, kommt auch zu keinem Ergebnis. Es kann gar nicht denken, weil es nichts hat, was es denkt. Ja? Ein reiner Selbstbezug ohne jeglichen Inhalt ist bloße Unbestimmtheit. Die resultiert nichts und daher gibt es hier auch keine Erkenntnis. In dieser bloßen Identität muss irgendeine Differenz vorhanden sein, das heißt, es muss irgendetwas anderes da sein, was gedacht werden kann. Es muss ein Inhalt da sein. Aber diesen Inhalt kann das Denken sich nicht selbst geben, weil es als solches unbestimmt. Ja? Wenn es selber kein Inhalt ist. Daher kann es auch von sich aus einen Inhalt schaffen. Und das ist, habe ich kurz hingewiesen, die wesentliche grundlegende Idealismuskritik bei Kant. Ja? Er hat die Einsicht entwickelt, über seine langen Stadien hinaus, dass das Denken selbst kein Inhalt ist, das Denken für sich selber nur leer und unbestimmt. Und daher gibt es etwas anderes vor. Er wendet sich dann natürlich zuerst einmal gegen die nationalistischen Versuche dort, ne, also die Tat aus dem Subkogida, aus diesem denkenden Ich, eine Substanz, eine denkende Substanz gemacht hat, die schon auf rein geistiger Ebene durch einen übergeordneten Geist, nämlich Gott, dann irgendwelche angeborenen Ideen gewinnt. Ne? Also auf rein geistiger Ebene verschiedenste Differenzierungen. Ja, das würde ich auch sagen, nein, geht nicht. Im Rahmen des geistigen Physik allein kann man auch keine Differenzierung ansetzen. Ja? Ich kann also auch nicht den Unterschied zwischen dem Subkogitans und einem übergeordneten Gott machen. Das sind beides geistig, beides unbestimmt, spenden eins zusammen. Gibt es keine Bestimmung dafür. Wunderbar bei Leibniz, ne, wo diese Art von geistiger Substanzen auf alles ausgedehnt wird. Alles, was überhaupt existiert, ist so eine geistige Substanz, die von sich aus Inhalte oder in sich Inhalte hervorbringt. Das hat lauter Vorstellungen. Also die lauter Vorstellungen in sich hat, wobei natürlich unklar ist, woher diese Vorstellungen kommen können. Ne? Bitte, ja.
Aber überwindet den Dualismus nicht. Und von Descartes und Dualismus überwindet er im Endeffekt ja nicht.
Ja,
wenn er überwindet, dann ist er, so wie Hegel sagt, bleibt es eine rein subjektive Philosophie.
Ja, aber Sie müssen sagen, genau welchen Dualismus?
Resistenz und Exkogitanz von Descartes.
Die Resistenz spielt dann gar keine Rolle. In dem, was ich da, spielt auch bei Descartes am Anfang noch keine Rolle. Bei diesem Punkt, wo er das Subkogitanz beschrieben. Ja, da steigt er mal von dieser Resistenz zum absoluten Aufwärts, zur göttlichen Substanz. Das ist alles geistig. Die Resistenz, die kommt nachher dann, wenn in der sechsten Meditation dann ja überlegt, dass hier bestimmte Inhalte nicht vorhanden sind, die nicht aus dem bloßen Geist kommen können. Also das ist eine nachgeordnete Problematik. Der Resistenz.
Ja, aber bei der Karte ist ja trotzdem die Existenz damit verknüpft.
Ja, schon. denkt, wir haben aber 10, die es bekannt wird. Ne? Das haben wir jetzt nicht mehr ohnehin, das haben wir jetzt dazu schon besprochen. Wieso werden wir einfach nicht wissen? Also jedenfalls hier an diesem Punkt, wo es nur darum geht, dass der Geist für sich alleine hinerkannt kann, hat die Resistenz noch gar keine Bedeutung. Ne? Bei Bedarf. Ne? Da geht es nur darum, der Geist hat bei ihm schon durch einen anderen Geist Inhalte bekommen. Und wo der andere Geist seine Inhalte hat, der Gott, den haben wir beleidigt. Ne? Das ist Gott und der findet halt die Inhalte vor in seinem Verstand. Ja? Das ist eine abschiedende Problematik in das Absolute und dort wird es vor. Ne? Also das geht alles nicht. Und diese Kritik, Idealismuskritik, die trifft fast noch stärker die Nachfolger von Kant, auf die wir gar nicht mehr entsprechend eingehen konnten. Ne? Wenn ich nur ein bisschen in Geschichte hineingerochen habe und gesagt habe, das ist reine Logik. Ne? Wenn das Denken so mit sich jetzt allein ist, da gibt es auch keine wirkliche Inhalt. Und wenn man danach greift auf diesen Gegenständen, dann ergreift man immer nur das eigene Denken. Aber man hat eigentlich keinen wirklichen Inhalt. Ne? Und die Konsequenz, die Kant daraus zieht, ist eben, dass er sagt, es muss ein äußerer Einfluss sein. Ja? Das Denken für sich allein ist unbestimmt, es kann nur dann Inhalte bekommen, wenn es von außen Inhalte, durch Inhalte versorgt wird. Mit Inhalten versorgt wird. Und daher sagt er, versucht jetzt auch gar nicht aus dieser Unbestimmtheit des Denkens Inhalte irgendwie abzuleiten und zu gewinnen, sondern er beginnt bei dem Faktum, dass unser Bewusstsein Inhalte hat. Und von diesem Faktum her, das eine ganz klare Voraussetzung für alle Problematik ist, ne? Wir sind reflektierende Lebewesen, wir haben immer schon Inhalte und nur deswegen können wir in die Philosophie weiterdenken. Wenn man dieses Faktum hat, dann können wir von hier aus jetzt auf die Voraussetzungen schließen. Wir haben bestimmtes Bewusstsein, daher, sagt man dann, gibt es auch eine Einheit des Denkens, die diese Inhalte in meinem Bewusstsein aufeinander bezieht. Unterscheidet, bezieht, mit ihnen umgeht. Es muss also eine tätige Einheit sein, die vorausgesetzt ist. Sonst ist das, was das Ergebnis da ist, ein Bewusstsein in Inhalten und das mit den Inhalten umgeht, gar nicht möglich. Und daher setzt er hier eine Einheit voraus, ein Ich an sich. Er nennt es nicht so, er nennt es Intelligenz. Ja? Aber es ist die Einheit des Denkenden als solche. Die ist vorausgesetzt. Das heißt, es ist nicht, dass wir sie erkennen, sondern wir schließen darauf, dass sie vorausgesetzt sind. Ja? Aus der Tätigkeit, die dieses Ich an sich an den Inhalten ausübt und das ist die Tätigkeit des Intelligenten. Ja? Das fasst seine Inhalte zusammen, die sind sie aufeinander. Verbinden sie, unterscheiden sie und so weiter. Und zweitens muss es eben auch noch etwas geben außerhalb dieses Bewusstseins, wovon die Inhalte herkommen. Etwas, was existiert, was wirklich vorhanden ist, aber außerhalb des Bewusstseins, außerhalb des Denkbereichs. Daher kann es auch nicht ein formaler Inhalt sein, der da zuerst hereinkommt. Also tut er uns Denken stammen. Das muss die Begriffe werden oder große mathematische Zeichen werden. Also haben wir gesagt, wird es ein empirischer Inhalt sein müssen. Und von dem müssen wir aber auch jetzt noch alle Denkresultate abziehen, alle Ergebnisse und Folgen des Denkens, alle Relationen damit bekannt, ne, weil das Denken ja zum Beispiel Beziehungen herstellt, beziehungsweise eben auch noch denkt. Ne, die sind ja nicht ziemlich geworden, sondern die werden zugedacht. Also dann müssen wir alles abziehen und dann bleibt nur der unverbundene einzelne Inhalt übrig, und zwar der sinnliche Inhalt. Das mannigfaltige, das sinnliche Anschauen, sagt Kant dazu. Und das sind dann die einzelnen Empfindungen. Das wäre der erste rohe Stoff, sinnliche Eindrücke, ne, das sind die Einzelheiten. Und der macht es dann möglich, dass das Denken überhaupt erst seine Wirklichkeit ausübt. Wenn bloß auf sich bezogen ist, in seiner Leerheit kann es nichts tun, dass es nicht angreifen kann, bleibt es einfach undenklich. Aber wenn es jetzt einen Inhalt hat, wenn es solche einzelnen Daten hat, dann kann es sie in die Einheit des Bewusstseins. Lebenszeit aufnehmen und uns diese eine Leben aufeinander beziehen und in den verschiedenen Stufen verarbeiten. Daher ist die erste Art unserer Erkenntnis die Erfahrung. Weil in diese Kombination von Denken und sinnlichen Inhalten zusammen die Erfahrung ausmacht. Das gibt es auch noch die Stufe, das heißt die Wahrnehmung, ganz auf die Wahrnehmung zugeschrieben, Wahrnehmungsurteile ansetzen, dann die Erfahrung, wo das Denken rezipiert, Gegenstände hineindenkt, Objektivität hineindenken. Ne? Aber so genau ist es nicht mehr. Aber das, was dabei rauskommt, sind ganz auch lauter Vorstellungen in uns. Die Erfahrung ist wieder lauter Vorstellungen in uns. Auch die Empfindungen sind schon Vorstellungen in uns. Ne? Wir müssen sie bewusst haben. Und dann können wir sie entsprechend in Beziehung zueinander setzen und auch Begriffe daraus machen und so weiter. Das sind alles Vorstellungen in uns. Die ganze Erfahrung besteht darauf. Die Daten zu diesen Vorstellungen in uns, also zu den Empfindungen, die können allerdings nicht selber aus der Erfahrung stammen. Die müssen schon von draußen kommen. Ne? Weil die Erfahrung dadurch ja erst beginnt. Unsere erste Erkenntnis. Und ganz wichtig mir, so wie ich es vorher kurz angedeutet habe, aus dem Ergebnis, dass da endlich differenzierte Gegenstände in der Erfahrung entstehen, ist da auch eine differenzierte Art von Gegenständen außerhalb unserer Erkenntnis. Außer unserer Erfahrung. Die nennen wir dann Dinge an sich. Von denen her werden wir praktiziert. Also unsere Sinne werden beeinflusst, sagt man selbst. Und dadurch entsteht der Inhalt, den wir dann weiter verarbeiten. Das war jetzt einmal nur so ein oberflächlicher Blick auf diese Affektion. Wir haben gesehen, dass die volle Schwierigkeit entsteht. Dass es gar nicht so leicht nachzuvollziehen ist, wie eine solche Affektion zustande kommen soll. Das erste war schon, die Sinne sollen affiziert werden. Ja? Aber die Sinne sind Teil eines empirischen Gegenstandes, nämlich die Teil des Körpers. Der da wahrnimmt und der selbst auch wahrnehmbar ist. Ja? Und ein solcher empirischer Gegenstand entsteht ja erst nach der Affektion. Kann er nicht der ursprüngliche Gegenstand der Affektion sein. Also ursprünglich kann er nicht die Sinne affiziert worden sein, die entstehen erst im Nachhinein nach der Affektion. Das Bewusstsein von uns selber, wie wir körperlich waren. Daher wäre es nötig zu sagen, zuerst muss einmal dieses Ich an sich selber affiziert werden, durch die Dinge an sich. Nicht der Körper, der entsteht erst nachher. Nur hat sich daraus auch wieder eine Problematik ergeben, nämlich das Ich an sich ist reine Spontaneität, ist bloße Aktivität. Ja? Wie soll es affiziert werden? Wie soll es passiv sein? Wie soll es etwas empfangen von außen? Wenn es keine Passivität hat, sondern nur Aktivität. Das kann also durch die Dinge an sich in dieser Weise gar nicht affiziert werden. Wir haben dann gesucht im Rahmen des an sich Seins, ne, wo finden wir eine Passivität. Ne? Wenn sie nicht an sich nicht ist, es gibt im an sich Sein nur nicht an sich und Dinge an sich. Wenn es also nicht an sich nicht ist, dann ist die Passivität in den Dingen an sich zu finden sein. Ne? Die sind aber zugleich auch aktiv, haben wir gesehen, die affizieren uns ja. Ne? Daher kann man sagen, die Dinge an sich müssen aktiv und passiv zugleich sein. Sie müssen eben aufeinander Einfluss nehmen und dann drängt jedes was und gibt was ab. Ja? Also es wird vom anderen und es wird vom anderen beeinflusst. Dieser ganze Verbund von Dingen an sich oder dieses Kommerzium, wie Kant auch sagt, von an sich seinen Substanzen, das ist vorausgesetzt. Aber eine Affektion braucht keine Entzündung nicht zustande, weil das Gewicht an sich in seiner reinen Aktivität einfach daneben schwimmen wird. Ja? Und ja auch durch viele Dinge an sich nicht beeinflusst wird. Daher, Faktum ist aber, wir sind beeinflusst, wir haben Bewusstseinsinhalt, ja? Daher muss dieses Gewicht an sich schon mit einem Gewicht an sich verbunden sein, im an sich sein selber. Damit hier die Affektion einsetzen kann. Dieses Ich an sich das mit den Dingen sich verbunden ist, hat dann wieder eine Passivität gewonnen. Ja? Ohne dass man jetzt sagen würde, wie das verbunden ist. Ja? Das ist nicht wie man sich sein, das kann man nicht erkennen. Das ist überhaupt diese ganze Affektion, die vor der Erfahrung mit nicht erkennen können. Wir können sie erfließen. Bitte, ja?
Wie ist das Ding an sich jetzt von anderen, diese Passivität, von Menschen, ist es klar. Der Mensch hat einen Körper und hat ja eine Passivität und er empfangen. Wie ist es bei einem anderen Ding an sich, bei einem Sessel, bei einem T-Shirt, wo ist das die Passivität?
Ja, Sie können sich auf die Erfahrung analog heranziehen. Ne? Jeder Gegenstand ist irgendwie beeinflussbar. Sie können sich auf den Sessel aufsetzen und wirklich tun. Sie können mit der Hacke ihm zu Leibe gehen und ihn verstümmern wahrscheinlich. Ne? Er wird von der Sonne gestrahlt oder...
Ja, aber dann ist ja nicht der Gegenstand ist ja nicht rezeptiv.
Nicht im Sinne einer Erkenntnis, aber sehr wohl im Sinne einer Kausalwirkung. Also einfach eine Kausalwirkung auf den Gegenstand. Ne? Das ist jetzt nur die Analogie. Kant würde nicht sagen, dass wir an sich solche Aussagen machen können und das bestimmen können, welche Art von Wirkung ist und wie das überhaupt funktioniert. Das kann man in der Erfahrung. Und an sich sein kann man aber doch, wie erst, wir können diese Kategorien zumindest nach Analogie heranziehen, sofern wir es brauchen. Also eine Analogie von Substanz oder eine Analogie von Kausalität, das sind eigentlich die Begriffe, die in der Erfahrung selber etwas erkennen oder aussagen. Also in dieser Weise ist es jetzt möglich, dass Affektion sich vollzieht und das Resultat sind dann verschiedene Arten von Erscheinungen, ne? Die etwas für uns ist. Das Ding an sich, mit dem wir verbunden sind, also mit dem unser Ich an sich verbunden ist, erscheint uns jetzt im ersten Erkennen als unser eigener Körper. Ne? Und da die Erfahrung ja die erste Erkenntnisart ist, wie man sagt, zuerst erleben wir uns einmal als Körper, der von außen beeinflusst wird. Und insofern gibt es Gegenstände, die unsere Sinne rühren. Ja? Die Sinne werden affiziert. Ja, das ist das Erste, was wir erleben. Ja? Ja, die sind dann, fallen wir auf eine andere Ebene. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir uns im Schlaf wälzen, ja? Sind wir auch nicht verantwortlich. Da haben wir auch ein praktisches Problem.
Nicht
gedacht, ja, freilich, das sind jetzt wieder andere Ebenen. Also wenn Sie sich im Schlaf wälzen, ist wieder was anderes, als wenn Sie es so nebenbei machen und gar nicht recht beachten.
Ja, da muss dann irgendein Moment dabei sein, dass es dazu führt.
Na ja, freilich, das sind ja kleinliche Lebewesen sehr wohl, unsere Bedürfnisse drehen, auch unsere Gewohnheiten ausgesetzt. Ne? Wir müssen das nicht alles beachten. Im Schulkreislauf beachten Sie auch nicht dauernd und bleiben selbst persönliche Handlung geschwemmt worden. Ne? Wir als Körper sind wir zugleich auch auf einer Ebene, die nicht bewusst gesteuert wird. Immer.
Ich frage mich, was bewegt uns, wenn ich halt in der Straßenbahn nachlaufe und sie uns erwischen, dann denke ich im Grunde nicht. Das ist ein
Bild. Oder wenn Sie gar nicht denken, laufen Sie vielleicht gar nicht nach. Der Anlass, das zu tun, ne? Ist ja durch die Dynamik gebunden. Sie wollen sich erwischen, sie sollen noch und so. Ne? Das muss ja auch vorhergehen. Es gibt sich dauernd die Hand. Sie denken einmal, was sie haben und was, dann agieren sie wieder zum Teil völlig unbewusst. Ne? Das ist immer zugleich vorhanden, weil wir Lebewesen sind, die sich zugleich auch reflektieren. Ne? Also wir fallen mit unserem Körper in bestimmte unmittelbare Reaktionen hinein, ne? Das ist ein Kubinreflex, irgend sowas, ne? Das ist nicht verantwortlich dafür. Aber die praktische Philosophie bezieht sich auf die Ebene, wo wir reflektieren, dadurch Fragen stellen und in solche Entscheidungsnotstände hineinkommen, wenn wir wissen, nach welchem Kriterium soll ich überhaupt entscheiden, ne? Was soll ich denn tun, was ist denn Sinn? Also diese Ebene ist die Philosophie, ist quasi die praktische Philosophie. Ne? Wenn man so eine Philosophie voraussetzt, so ist ein eigenes Thema. Ne? Aber die praktische Philosophie müssen wir die Menschen in ihrer Problematik des Handelns verraten.
Das
ein rein biologischer Vorgang, den eine Reaktion erfordert, ohne zu denken.
Ja, ja, dann schon. Ohne zu denken, dann sehr wohl. Aber dieses ohne zu denken, sie haben ganz ein anderes Beispiel die Wahl für Sie. Ne? Sie sagen, ja, nachwälzen,
ja.
Wenn es tief drauf ist, dann denken Sie wirklich nicht dabei. Aber wenn Sie jetzt, ohne es zu merken, vertieft in eine Sache und dauernd brauchen daneben, ne? Dann ist wirklich nur ein Denken dabei. Ne?
Schulz, von dem er tatsächlich geschwärmt hat, Johann Schulz, ne? Der ein
zweite große Vokat war und von dem er dann gesagt hat, ja, die war am besten verstanden. Ja? Und der besteht auch darauf, dass es Dinge an sich gibt und appliziert und bloß gedacht sind. Ja? Nicht bloß ein unbestimmter Grund, der vorausgesetzt ist, sondern eine differenzierte Grundlage für die Entwicklung, die wir bekommen. Diese Tendenz zur Ontologisierung der Dinge an sich, ja, also das sind hier von Seinsgrundlage, dass es wirklich ein an sich Sein ist, der verbraucht ist, finden Sie dann auch noch eine Seinsö.
Der wesentliche Grund, warum Kant die ansetzen muss, wo
geschrieben, das Denken für uns hat noch keine Inhalte gegeben. Wir hätten keine Bewusstseinsinhalte, wenn wir
das begründet sich ja von daher nicht als notwendig, weil ja die Voraussetzungen, dass es so ist, von ihm selbst ja auch so gesetzt wurden.
Die Voraussetzung, da müssen Sie schon sagen, es ist unsinnig zu sagen, das Denken selber ist nicht inhaltlich vorausgesetzt.
Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem, dass er sich ein Objekt derart gegenübersetzen muss, ergibt sich ja nur, eben weil er aufgrund seiner Tatsache da nicht tätig.
Nein, umgekehrt.
Umgekehrt.
Die Tatsache da ist tätig, ergibt sich aus dieser Notwendigkeit, dass wir artikuliert werden müssen. Deshalb kann man überhaupt eine Passivität in unserer Erkenntnis. Und deshalb kann man diese Passivität auch a priori untersuchen. Oder? Das ist doch ein ganz klares Leben.
Aber die Kluft, die zwischen Ding an sich und ich an sich ergibt sich ja, oder dessen, was das ich an sich denke, ergibt sich ja nur, weil Kant nie behaupten kann, dass Raum und Zeit in der transzendentalen Ästhetik als Anschauungsformen setzt, dem Ding an sich selbst zukommen. Das ist eigentlich das Problem, womit er diese Schleife setzt.
Ja, aber Kant beansprucht überhaupt nicht, diese Kluft zu überbrücken. Wenn ich in dem Sinne, wie soll er denn überbrücken? Das eine ist in der Erfahrung da. Das andere ist außerhalb der Erfahrung. Ne?
Ja.
Wo man ausgehen kann, ist einzig und allein, wir haben Inhalt im Bewusstsein. Es hat sich schon vollzogen. Und von dem her schließt er dann auch die Verbindung in einem Sichtsein, die er aber nicht erkennen kann. Die setzt er nur voraus. Ne? So wie es jetzt dargelegt hat, mit der Inhaltssicht verbunden, mit der Inhaltssicht und dann die Affektion. Das kommt auch so klar bei ihm nur in Andeutungen raus. Ne? Das ist auch sehr schwer zu finden, selbst. Aber es ist die einzig mögliche Grundlage für die Aussage, alle Erkenntnisse beginnen mit der Erfahrung, und zwar ohne Zweifel. Ja? Anspielung an die Tat. So, wie er geglaubt hat, dass Cogito ergo sum ist das einzig unbezweifelbare, also man kann es unbezweifelbarerweise nur, dass wir mal Inhalte brauchen, sonst haben wir auch keine Erkenntnis, sonst sind wir nicht für uns. Ja?
Das ist
ein anderer Effekt, aber das ist von Jung. Naja, das hat er überhaupt nicht so übernommen. Er hat eher von Loch als von Jung, weil bei Jung hat er diese Affektion nicht gesagt, oder hat es möglichst verdient. Aber bei Loch trägt es sehr deutlich auf, nur der Loch macht dann einen empirischen Vorgang draus, so quasi empirisch. Legt das auf die Ebene, unser Denken als solches ist inhaltslos und muss daher Tresen nach der Art vorausfaktiziert worden sein. Das ist das Grundargument. Auch die unbestimmte Denken selber muss rein. Das ist selber kein Inhalt gegeben. Gut. Ja, zu den Prüfungsterminen soll ich noch einmal sagen, weil ich es eh schon. Wollen Sie zur Prüfung noch was hören, der will nicht von abzählen, sonst der Kunde muss sich bei den Problemen vorlegen. Ich habe schon zweimal gesagt, dass er am Ende des Jahres nicht mehr benutzt ist. Was anderes noch, letztes Mal. Am 15.03. ist hier am Pult ein Handy liegen geblieben. Ist niemand aufgefallen?
Nein, Aufnahmegerät.
Ja, war ein Aufnahmegerät anscheinend, wurde dem Portier übergeben.
Danke.
Ja, nicht von mir, sondern
von der Nachfolge.
Ja, also irgendjemand hat es gefunden und hat es zum Portier gegeben. So kam sie dort nach.
Danke.
Gut. Ja. Also, in der Weise, wie ich das versucht habe zu schildern, überwindet Kant einerseits diese Unbestimmtheit, dass ich denke, und andererseits respektiert er sie aber auch, er hält sie. Ja, sie bleibt vorausgesetzt, aber sie ist jetzt auch ihrer selbst bewusst, anwendet über den Inhalt. Ja? Und das heißt, denn in der Erkenntnis selber müssen diese beiden Stämme da sein, nämlich die Aktivität des Passivität der Sinnlichkeit. Ja. Beide Seiten müssen da sein, nur zusammen ist der Erkenntnis möglich. Nur wenn das beide zusammenspielt, haben wir überhaupt einen natürlichen Bewusstsein. Naja, zuerst einmal, wenn wir die Bewusstsein haben, sind wir immer schon wieder für uns selbst. Wir machen Erfahrung. Und das definitiv Gegenstand unserer anderen Welt gegenständig wird. Aber die Erfahrung ist denn prinzipiell auch, oder die menschliche Erkenntnis, die so zustande kommt, ist prinzipiell auf Erfahrung eingeschaut. Wir können also nur zusammenspielen, die nur deine Komponenten Erkenntnis machen. Daher wissen Sie, reserviert für die Erfahrung, nur dafür, wir kennen uns nur wirkliche Gegenstände. Ja? Wenn uns diese Gegenstände gegeben sind, sind wir, die wir sie dann durch Denken entsprechend aufhalten. Das ist eigentlich unsere Erkenntnis, muss sich immer auf empirische Inhalte beziehen. Ja? Aber wenn wir das sagen, dann übersteigen wir zugleich auch schon alle diese empirischen Inhalte, wir sagen immer. Ja? Wir betreiben dabei gerade nicht die Erfahrung, wenn wir das aussagen. Denn wir machen hier eine Aussage über alle Erfahrungen. Wie wir vorher gesagt haben, bei diesem Licht, ja, das da vorausgesetzt wird, ich denke, das gilt für alle, wenn wir in der Nähe sind. Gleichgültig in welchen Situationen und welche Personen sind. Und hier auch wieder, wir sagen, wir müssen unsere Erkenntnis auf Erfahrung einschränken, aber das gilt für jede Erfahrung. Ja, für alle unsere Erfahrungen und alle unsere Zukunft. Daher machen wir hier einen Einsatz daraus, den wir nicht gewinnen, weil wir schon begonnen haben bei diesem nicht mehr inhaltlichen Denken. Das als solches dann die Problematik auf eine allgemeine Ebene geben. Von der wir dann eben die weiteren Schritte gemacht haben. Also wir sollten uns auch weiterhin auf dieser Ebene halten. Und dann kommen eben Strukturen dieses Denkens oder dieses Erkennens zum Vorschein, die nicht bloß für die Einzelperson gelten, sondern für jede Person. Ja? Wenn dieses Erkennen jetzt sich selbst untersucht und sich selbst analysiert. Nicht dem Inhalt nach, weil das nach bestimmten Gegenständen das gerade erfasst, sondern seiner eigenen Struktur und Erkenntnis an. Ja? Das Erkennen sich selber reflektiert. Und das kann prinzipiell jede Person in sich selber machen, ne? Wenn sie im Abschied von ihrer Lebenserfahrung jeweils inhaltlich, von ihrer Perspektive, ne? Von ihrer Geprägtheit und einfach nur reflektiert auf das eigene Denken und auf diese zurückreflexische Erkenntnis überhaupt. Ne? Also dieses Ich denke ist eine geistige Grundlage für alle Reflektierenden. Universal gültig und kann sich an seinen Inhalten eben als Inhalt, als Nicht-Inhalt in der Grundstellung. Ja? Für Kant ist es so, dass es trotzdem individuell ist, es muss diese Tätigkeit selber vollziehen, aber wenn sie in der Reihe reflektiert, das ist die allgemeine Form, an sich selber herausanalysiert, dann ist es doch bei allen Menschen identisch. Ja? Also diese Form ist gemeinsam den Menschen. Dann bezeichnet dieses Ich denke in der Weise, wie es sich auf sich selbst bezieht hat und sich selbst untersucht hat, als gerade Vernunft. Vernunft jetzt im umfassenden Sinn, weil es gibt auch eine Spezialentscheidung, dass die Vernunft dann vom Verstand speziell unterschieden wird. Ja? Aber prinzipiell dieses geistige Vermögen, das sich auf sich bezieht, Vernunft, und wenn es sich in dieser unfähigen Weise auf sich bezieht, dann ist es eine Vernunft. Als Instanz des Denkens, die dann auch alleine befugt ist, sich selbst zu analysieren und zu kritisieren. Ja? Und ihren eigenen Umfang zu bestimmen, ihre Vermögen zu, auseinanderzulegen und ihre Grenzen abzustecken, wie weit sie überhaupt reichen kann. Aber auch dazu befugt ist, die Möglichkeit einer praktischen Orientierung aufzulösen. Also diese Vernunft, die kann ich mir voraussetzen, ist nicht bloß theoretisch Vernunft, sondern zugleich praktisch. Das ist eine Einheit. Und die drei Fragen, die ich Ihnen vorher präsentiert habe, die umfassen nach Kant selber alles Interesse meiner Vernunft. Ja? Also die schließen den gesamten Raum der Vernunft in sich ein, theoretisch, praktisch und dann mit dem Hoffen auch noch die Verbindung von beiden. Ja, und auch der typische Denkfigur bei Kant, und woraus er jetzt auch die Berechtigung von der Regel, dass er solche Freiheiten voneinander bezieht. Ja. Das eine, das andere, unterschieden und dann verbunden in einer Metaebene. Ja. Wenn man dann sieht, wie in der dritten Frage sich die anderen beiden verbinden. Aber eben dieses Nicht in den drei Fragen, denken Sie es heißt, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich oft ist immer nicht für mich. Ja? Dieses Ich ist natürlich jetzt nicht erkannt als Individuum. Oder irgendwelche Leute, die zufällig mit mir übereinstimmen. Ja? Sondern dieses Ich ist dieses allgemeine Ich, das in jeder Beziehung oder sonst nichts dabei ist. Ja? Und auch wenn er sagt, dass alles Interesse meiner Vernunft, meiner ist diese Allgemeinheit, die sie bei jedem Menschen tun. Die fast alle Menschen. Und in theoretischer und praktischer Weise. Sie sehen also, prinzipiell haben wir uns von der Erfahrung oder empirischen Erkenntnis weggelegt auf eine Ebene, wo wir allgemein wichtige und notwendige Aussagen machen können.
Ja? Wenn das ich sozusagen, wenn das ich selbst denkt und das, was es da denkt, identisch ist, warum, was passiert dann, wenn das ich ein Ich denkt?
Hier in deinem Ich ein anderes Ich.
Ja, das müsste ja sozusagen identisch werden.
Naja, ein anderes Ich kann es ja nicht denken, wenn es natürlich eine priorische Form denkt. Ne? Dann eigentlich der Basis, und wenn wir dieses Ich denken, ein solches Denken und die Struktur des Erkennens, ne? Das bringt ja für alle nicht dazu.
Ja, aber was unterscheidet denn das Ich von mich? Also das eine Ich von
mir? Naja, dass in der Erfahrung dann einen anderen Körper oder eine andere Situation hat. Ne? Da kommt die Erfahrungsinhalt wieder hinein.
Das ist dann
eine reine Ebene als solche, wo Allgemeinlichkeit und Notwendigkeit ausgesagt werden kann, die, wollte ich gerade sagen, ist für Kant a priori. Ja? Das nennt er a priori. Die Ebene, wo wir nicht in der Erfahrung und in der Perspektive der Erfahrung und in der Realität drin stehen, sondern eben Aussagen universal wichtiger Art. Ja? Das ist a priori. Und das ist eine bestimmte Form, da ist der Inhalt nicht dabei. Ja? Man könnte sagen, also einfach von allen Bildern, was man mit dem Titel, dem Weg, dem Stoff, dem den ursprünglich, ja? Dann bleibt uns eigentlich nur die Form drin. Mit Inhalt dieses verbundenen Weltklasse. Also, das sind formale Grundlagen und Rahmenbedingungen für das, was dann zum Inhalt nicht auftritt, weil wir auch dazu werden, ja? Von dem wir aber abstrahieren. Aber das, was dann inhaltlich auftritt, unterliegt der Zufälligkeit, der Unvollständigkeit, der wesentlichen Differenzierung, ja, also halt die Personen nicht verwechselt, ja, die sind dann wieder verschieden voneinander, und alles das tritt in der Erfahrung auf, tritt empirisch auf. Und das nennt Kant dann a posteriori. Also Sie können sagen, a priori vom früheren her heißt es wörtlich, ja, und a posteriori vom späteren her, das heißt, diese reine allgemeine ist die Grundlage. Ja? Dieses Apriorische ist die Grundlage für das, was darauf aufgebaut ist. Für die bestimmten inhaltlichen empirischen Aussagen. Ja? Das ist das Spätere. Das ist das Abgeleitete. Also, jedenfalls wird alles a posteriorische vom Apriorium und Verhandlung bestimmt. Ja? Das ist die allgemeine Form, die wir alles in die Chronologie dazu aus der Scholastik, wo eben unterschieden wird zwischen einer Erkenntnis von der Ursache her, ne, von der Ursache her die Verfolgen zu erkennen, oder eben umgekehrt von der Wirkung her auf diese Sache zurückzuschließen. Ne. Das ist eine a priori vom früheren her, die Ursache ist früher, ne, das andere von der Wirkung her ist das später. Aber so meint es gar nicht, sondern eben im Anschluss auch an den Rationalismus, sei es Descartes und Leibniz und Wolff und so weiter, wo immer das Geistige die Grundlage gebildet hat. Ja, die reinen formalen Strukturen, das Logische kann man schon auch bei denen. Und das, was wir eben vorher gefolgert haben, aus der bloßen Unbestimmtheit des Denkens, über die Gedankengang, die ganze Affektion und so weiter, das war natürlich ein Gedankengang a priori. Ja, das war keine empirische Untersuchung. Und eben deswegen eine Grundlage für alle Erfahrungen. Man kann das nicht als Erkenntnis die eigenen Sinne einstufen geben, ne? Sondern nur als Voraussetzung zur Krise. Weil Erkenntnis meint ja, da muss eben immer eine Wahrnehmung mit drinnen sein. Ne? Aber diese Aussage haben ja das an sich sein betroffen, dass uns nicht direkt in der Wahrnehmung gegeben ist, wenn man das nicht anschaut. Aber klar ist auch, dass dieser Sinnenwelt, wie es Kant nennt, ne, also wenn unser Denken von den Sinnen her den Inhalt bekommt und dann erst eine Erscheinungswelt gestaltet, ne, dass dieser Sinnenwelt noch eine andere Welt zugrunde liegen muss. Weil von dieser anderen Welt, von den Dingen an sich ja erst, wenn halt erst kommt. Aber da ist es überhaupt nicht ein Ex. Und umgekehrt eben auch unser Ich selber noch vorausgesetzt ist und auch er an sich hat. Und daher eben an sich sein dann Dinge und Ich an sich vorhanden sein müssen. Ne? Diese an sich, Welt an sich muss noch vorausgesetzt. Die nennen dann im Unterschied für die Innenwelt Verstandeswelt. Und denkt dabei an einen göttlichen Verstand, der ohne Sinnlichkeit unmittelbar die Dinge in ihrer Vollkommenheit erkennen kann. Das ist also die Verstandeswelt oder mit dem lateinischen Ausdruck Mundus intelligibilis. Ein Mundus, eine Welt, die nur mit der Denken erfasst werden kann. Die Sinnlichkeit der Welt. Weil das ist keine Erfahrungswelt. Ne? Und die Erfahrungswelt ist nur bei der Zusammenführung, die der Verstandeswelt von der Innenwelt der reinen Welt ist. Der Schluss von der Erfahrung auf diese vorausgesetzte Verstandeswelt ist auch noch in anderer Weise der Kampf zu finden, nämlich er sagt, das seltsame Faktum ist nicht zu bestreiten, dass das, was uns von außen gegeben wird, der Stoff, der hohe Stoff, ja, die Sinnesdaten, wenn es Dinge an sich herangetragen, dass dieser Stoff sehr wohl sich eignet, durch unser Denken systematisiert und geordnet zu werden. Ja? Also wir fügen ihn ein in die Ordnung und Systematik unseres Denkens, wo die Einheit des Bewusstseins ja immer wieder Bezüge herstellt und eine gewisse allgemeingültige Struktur hat. Ne? Und das, was von außen daherkommt, diese Wahrnehmungen, ne? Sie lassen sich dann immer einbringen. Und sie lassen sich zu allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, zu auch allgemeinen Klassifizierungen und so weiter zusammenstellen. Wir können eine geordnete Erfahrung machen bis hin zur Erfahrungswissenschaft. Große Vorbild für die theoretische Physik, der meint, sie sei wirklich der unüberbietbar letzte Schreit. Ne? Aber sie sind der Ansicht, dass die Linien nur inhaltlich erweitert werden kann, aber ihre Konstruktion nach vollkommen gesichert ist. Ne? Eine Gesamtordnung, die man immer nur durch neue Wahrnehmungen halt ein bisschen auffüllen können und dann vielleicht eine Korrektur machen und die Grundzusammenhänge, die sind nochmal vorhanden. Und dabei, wenn wir eine solche Ordnung empirisch gestalten können, dann muss der Stoff, der uns gegeben wird von den Finanzen, prinzipiell zweckmäßig dafür sein, dass wir ihn so gestalten. Ja? Das sind so Ordnung, dass wir ihn so systematisieren. Der Stoff muss für unser Ich zweckmäßig sein. Oder eben, das heißt, ihn an sich sein muss bereits eine Harmonie und Übereinstimmung zwischen den Ichen an sich und den Dingen an sich bestehen. Ja? Die müssen in geordneter Weise aufeinander abgestimmt sein, dann kann der Stoff, der anscheinend von außen kommt, ja, auch in unserem Denken entsprechend aufgeladen sein. Ja? Ja, das ist ein Thema im Anhang, so dass ich gar nicht beruhigen will, das ist rein verrückt. Ja? Wo er auch das Gedankenexperiment war, es könnte ja sein, dass dieser Stoff als solcher heterogen ist und sich überhaupt nicht zu inhaltlichen gemeinsamen Zusammenhängen umverwendet ist. Ja, zum Beispiel, wir sehen ein Ereignis, also ein Stein fällt hinunter, oder wir sehen die Erde dreht sich um die Sonne. Ja. Und das sind für unsere, in der Forschung, in der empirischen Erkenntnis, gemeinsame, durch die gemeinsame Schwerkraft hervorgebrachte Ereignisse. Wir können die verschiedenen Ereignisse trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und zwar wissenschaftlich. Das funktioniert. Das ist gültig. Also, das, was uns als Stoff gegeben ist, muss nicht jetzt jeweils einzeln betrachtet werden. Und wir können eine Klassifizierung auch in Bezug auf Materialien machen, wir können Masse identifizieren immer wieder. Oder? Es ist nicht so heterogen, wie es sein könnte. Es passt sich an unsere Erkenntnisform. Ja? Und lässt sich vor allem. Daher muss es auch schon in an sich sein eine Übereinstimmung geben. Prinzipiell muss sogar eine vollkommene Ordnung vorausgesetzt sein, damit wir willkürlich irgendwo Wahrnehmungen heranziehen können, die passen dann wieder das ganze der Raum.
Ja. Wodurch unterscheidet sich jetzt der Stopp vom Ding an sich?
Der Stopp?
Ja.
Na, der Stopp ist eine Empfindung.
Okay.
Ist das Resultat der Affektion. Ne? Der Stopp ist also das, was wir von den Dingen an sich an Inhalt bekommen, was wir schon zu unserem Bewusstsein gehört haben. Ne?
Ja.
Und er lässt der unordentlich unsere, ne? Das war ja ein Ausgangspunkt, ja, ne? Das Ding hat er sich nicht selbst geschaffen. Er kommt von außen. Und trotzdem lässt er sich nicht entsprechend entspannen. Ne? Durch unser Denken. Beweis, Erfahrungswissenschaft. Das heißt, es ist ein multiintuitives Vorausgesetzt, in dem alles geordnet ist. Und von dem bekommen wir bestimmte Wahrnehmungen, und weil unsere Wahrnehmungskraft begrenzt ist, so ist das Bild dann uns auch bei dem unvollständig. Also wenn wir jeweils ergänzen, Erfahrungswissenschaft oder Naturwissenschaft gegen Deutschland, die kumulativ sind. Also es kommt immer was dazu, wir haben es darauf aufschauen. So was wie ein Paradigmenwechsel oder so, das ist immer völlig klar. Also diese Harmonie ist vorausgesetzt und diese Ordnung, die da vorausgesetzt ist, überbrückt dann auch ununterbrochen die Spannungen, die in der Erscheinungswelt oder in der Sinnenwelt auftreten. Also zum Beispiel die Unterspannung sind wir. Faktum ist, wir können in unserem Bewusstsein beides verbinden, ne? Aber wie wir das machen, warum das möglich ist, das kann man nicht merken, sondern wir vollziehen es einfach. Ganz eine Voraussetzung ist, dass ein Ich an sich mit einem Ding an sich schon verbunden ist und daher auch im gesamten Musikbewusstsein eingebunden ist. Ne? Und von dort her erklärt sich das dann. Das Sinnlichkeit und Verstand, ne? Eine gemeinschaftliche Wurzel haben. Aber uns unbekannte Wurzel, weil die gemeinschaftliche Wurzel an sich sein. Ne? Zitat aus G29, ne? Also eine gemeinschaftliche Wurzel, unbekannte Wurzel. Oder eben auch die Differenz zwischen Apostriore und Apriore. Ne? Das wird auch immer an sich sein, immer drücken. Ne? Das beides in sich mitlegen. Oder Leibseele, ne? Das ist auch so ein Thema. Die Leibseele, das ist an sich sein verbunden. Aber ich kann auch mal ein theoretisches Problem ohne Beispiele reingehen. Das Denken muss also auf jeden Fall mit der Erfahrung beginnen. Und es kann aber sich dann auch von der Erfahrung wieder zurückziehen, indem es sich abstrahiert von den bestimmten empirischen Inhalten und sich bloß nur mehr auf die Beziehung zwischen Begriffen besinnt. Ja, es kann Begriffe mal sammeln, ein bestimmtes Kontingent von Begriffen überblicken und kann nun im Rahmen dieser Begriffe rein formale Beziehungen und Relationen herstellen. Ja, das ist dann die Logik. Ja, eine formale Logik, die aber die Erfahrung schon voraussetzt. Weil das uns unter Bewusstsein überhaupt keine Differenzierung in sich hat. Ja? Wir können nicht bei reinen Begriffen beginnen. Wir müssen erst aus der Erfahrung abziehen. Ja? Und wir können auch Aussagen machen, die aber im Grunde genommen nur das hervorkehren, was in der gesamten Begriff oder in den meisten Begriffen schon enthalten war. Wir können das aussagen, was ein Begriff an Eigenschaften in sich enthält. Das heißt, diese Urteile, die daraus resultieren, die legen nur das auseinander, was schon zusammen vorhanden war. Also lösen es auf, was kompakt verschlossen war. Oder sind nach Kantlesen sogenannte analytische Urteile. Die Logik formuliert sich in analytischen Urteilen. Mit Erläuterungsurteile. Die holen auf den Gesamtbegriff nur das heraus, was in ihm schon drin steht. Ja? Als Beispiel, der Kreis ist rot. Ja? Oder wenn man es mit B schreibt, der Kreis ist weiß. Ja? Keine logische Aussagen mit dem Begriff Kreis oder Kreis steht in der Eigenschaft schon drinnen. Die holen sie nur deutlich hervor, wir erläutern das, was drin steht. Von dem unterscheidet er ganz, ganz deutlich nun eben die richtigen Aussagen, wo die Verbindung von Subjekt und Prädikat nicht schon vorgegeben ist. Ja? Nach dem Satz des Widerspruchs, was ich mit dem Täter von 100 Schritte herausholt, ne? Nicht vorgegeben, sondern wir kommen schrittweise in der Erfahrung als Traum, welche Eigenschaften ein Gegenstand hat. Wir kommen zu dem Gegenstand, den wir wahrnehmen oder begrifflich fassen durch die Erfahrung von den Leuten hinzu. Und das, was die Subjekt und Prädikat verbindet, ist keine logische Notwendigkeit. Ne? Die logische Notwendigkeit würde dann nur folgen, wenn die Einheit schon vorausgeht, ist die Identität dieser beiden Seiten. Nein, das ist nicht vorausgesetzt, sondern wir finden es einfach nur faktisch vor, dass das zusammengeht. Es hat keine logische Notwendigkeit, sondern einfach nur empirische Praktizität. Und wir kommen immer weiter drauf, was da noch alles drin steht in einer Bibel. Und damit erweitern wir unseren Begriff nach und nach, wie wir erwarten. Aber weil hier Subjekt und Prädikat in dieser äußerlichen Weise zusammengesetzt werden, entstand diese Urteile synthetische Wirklichkeit. Die Erfahrung kommt zu einem bestimmten Begriff, immer wieder was Neues hinzu. Nicht durch Voraussetzung der Identität beider Seiten, sondern einfach nur durch Forschung, die auf der Höchstung selber vermittelt. Das sind also dann synthetische Wirklichkeit. Gleich empirisch sind. Die anderen natürlich auch keine entsprechende Allgemeingültigkeit der Notwendigkeit. So wie man es in der Logik hat, da gibt das im Allgemeinen. Wenn man bloß solche Relationen im Namen der Begriffe herstellt. Die Erfahrung bleibt eben hinter einer solchen Notwendigkeit zurück, dafür bezieht sie sich an wirkliche Gegenstände. Die Logik wieder nicht. Als Beispiel können wir jetzt heranziehen, der Kreis ist rund, ne, wenn man Kreis jetzt mit G schreibt, und der Kreis ist alt. Ne. Also, der Kreis kann rund mit der Figur haben, muss aber nicht, ne, das findet man das vor, man hat es wieder nicht. Oder der Kreis, ne, wenn man K schreibt, kann man ein falscher Kreis verstehen, wo man sich vor Kurzzeiten nicht gemalt hat, oder kann man neu sein, richtig geschrieben. Ne. Das wäre eine empirische Aussage. Die hat dann nicht mehr diese Notwendigkeit. Aber wir können ja nicht nur in dieser Weise, haben wir gerade gesagt, nicht nur in dieser Weise Erfahrung machen, unmittelbar an den empirischen Gegenständen, sondern wir können ja auch, weil wir reflexive Lebewesen sind, auch unsere Erfahrung als Erkenntnisart reflektieren. Die Erfahrung überhaupt. Das hat er vorhin auch im Ansatz. Wir können auch reflektieren, dass wir überhaupt als Menschen Erfahrung haben, weil wir das Sinn und Gegebene in der Teilung des Bewusstseins vereinen. Ja? Und das ist dann eine Erkenntnis, die sich einerseits auf Erfahrung bezieht, aber andererseits nicht diese bloße Praktizität hat, ja? Die muss jetzt zählen, bei ihren Urteilen, sondern die allgemein gültig und notwendig ist. Ja? Für alle Erfahrung gibt. Wir können in der Erfahrung a priori reflektieren. Die Erkenntnisart der Erfahrung, die in der Spannung steht von Einheit des Gedenkens und Einheit des Gedenkens. Und wir können a priori davon aussagen, hier muss das Denken aus der Vielheit des zerstreuten Manifaltigen Verbindungen herstellen. Es muss dieses Viele synthetisieren. Und dieses Synthetisieren funktioniert sich in guten Weisen. Ne? Zuerst einmal unmittelbar in der Anschauung, die Einführung ist klar, wo also die Einheit des Bewusstseins nur so gibt, dass das Gegebene mal verbunden ist, also aufeinander bezogen wird, ne? Nicht mehr bloß unverbunden, chaotisch vorausgesetzt bleibt. Ne? Also anschauliche Inhalte. Ne? Wir können auch nichts darüber sagen, wie diese einzelnen Bindungen die zuerst einmal in uns auftreten. Ne? Also wenn uns bewusst wird, dann haben wir unmittelbar schon Zusammenhänge hergestellt und wir liegen anschaulich vor. Dann haben wir in der Raumzeit Gestalten, die wir voneinander abgrenzen.
Was Sie zuletzt sagten, ist das dann eine Erklärung für das synthetische Urteil a priori?
Ja, ja. Da beginnt es, ne? Das Ganze sind dann synthetische Urteile a priori. Ja? Weil wir auch die Erfahrung insgesamt reflektieren und die Erfahrung selber ist ein Bedauern des Synthesis. Ja? Eben in zwei Stufen, in zwei Bogenstufen, durch die Einbildungskraft und anschauliche Inhalte, ne? Und dann durch den Verstand auch begrifflich gebracht. Diese anschauliche Inhalte. Ne? Also in dieser Weise kann man sagen, wenn wir diese Synthese des Erkennens a priori auffassen und versuchen auch synthetische Erkenntnisse a priori. Sie hat auch unterschieden, haben gesagt, a priori gibt es ja eine analytische Erkenntnis, ne? Das wäre die logische, rein formale. Die synthetische Erkenntnis ist nur empirisch und die ist dafür wieder eingeschränkt und die Frage wieder notwendig. Ne? Und jetzt, wenn man die Erkenntnis als solche, die Erfahrungserkenntnis a priori reflektieren, kommt die synthetische Erkenntnis a priori. Ne?
Das bedeutet, dass es die grundlegenden Erkenntnisse der Dichterei von uns synthetische Urteile a priori
ist. Ja, genau. Eben über die Anschauungsformen und Zeit, ne? Und auch ja, alles Mögliche, über die Schemata, über die Kategorie und gesammelt letztlich dann in den Grundsatz. Ne? In den Grundsatz des reinen Verstandes. Hier, wo das ganze Material, das vorher aufbereitet wurde, nun zum Urteilen über die Erfahrungsgegenstände verbunden wird. Das sind alles synthetische Sätze an die Uhr. Und diese synthetischen Sätze an der charakterisieren also die Erkenntnis selbst. Das ist eine Erkenntnis von der Erkenntnis. Ne? Erkenntnis von unserer Erkenntnis und der Form, die unsere Erkenntnis immer sein muss. Ne? Die Rahmenbestimmung ist für alle bestimmten inhaltlichen Erkenntnisse und daher zugleich eben auch die Erfahrungsgegenstände prägt. Ne? Das ist eine Erkenntnis, die im Mund bleibt. Weil es ist ja die Form der Erkenntnis von Gegenständen. Ne? So müssen wir Gegenstände erkennen. Gegenstände erkennen wir erst, wenn wir zu den Anschauungen was zu denken, wenn wir natürlich die Einheit des Gegenstandes. Also prinzipiell die Erfahrung selber, die Erfahrungsgegenstände sind geprägt durch diese Form unserer Erkenntnis. Also unsere Erkenntnisform konstitutiv für Erfahrung. Ihrer Form nach, wohingegen. Mit dem Inhalt. Durch einzelne Entwicklungen, die können wir nicht auf den Weg anzeigen. Sondern die Art, wie wir sie verhalten. Das ist dann die astronomische Erkenntnis, die sich einteilt in Anschauungsformen. Die Anschauung muss einmal a priori aufbehalten sein, wenn man die Dinge nicht lassen soll, dann kann bei Raum und Zeit nicht mehr das Anschauungsformen. Die Weite ist natürlich nur das vollkommene Außereinander und Nacheinander des Mannigfaltigen. In dieser Form entwangen wir diesen äußeren Einfluss von den Dingen als Gesetz. Wenn wir die Empfindungen weglassen, dann bleibt diese Form wieder kaum und sein. Kein Kategor. Und die Einheit des Bewusstseins verbindet das dann. Da gibt es dann auch Kategor in die zwei Stufen, das eine sind die Schemata, ne? Dann sind die Schemata, die noch in Anschauung bleiben, ne? Das sind die Kreis, das eine ist eine Anschauungsform für alles, was im Hinz- und Aussagungsverhalten ist, also die Schemata dann und drüber hinaus die Kategorie, ja, der Verstand, der seine begriffliche Synthese behandelt. Sie braucht wieder nicht alles zu merken, jetzt im Rahmen unserer praktischen Philosophie sind wir so Hinweise, damit sie dann nicht völlig ahnungslos sind, wenn die Texte was auftaucht. Also Synthese ist die Eingliederungskraft und Synthese ist des Verstandes, beiden Stufen, die ich vorher schon genannt habe, die ergeben sich hier notwendigerweise dadurch, dass das zerstreute Material auf die eine und die andere Seite ist. Wir können also synthetisch a priori Erkenntnisse machen, ja, indem wir unsere eigene Erkenntnis erkennen. Und diese Art von Erkenntnis, die also a priori möglich ist, und zwar von den Gegenständen möglich ist, wenn man damit aussagen, aus allen Gegenständen zu kommen, was ist korrekt, wie alle Gegenstände dieser Form der Erkenntnis, diese nennt Kant dann eine transzendentale Erkenntnis. Ja? Und das System dieser transzendentalen Erkenntnisse nennt er dann die Transzendentalphilosophie. Also wenn man die Erkenntnis selber untersucht, subjektiv a priori, dann kommen transzendentale Bestimmungen heraus. Das heißt, wir erkennen a priori etwas über die Gegenstände. Wo es uns zwar nicht aktuell gegeben sind. Das können wir in der Vergangenheit aussagen, können wir in der Zukunft aussagen, die sind nicht ganz gleichgültig, aber es ist die allgemeine Form, in der alle Gegenstände auftreten müssen. Weil sie überhaupt Erkenntnisgegenstände sind. Ja, das ist das Einzige, was wir dann davon aussagen. Und das ist eben transzendentale Erkenntnis und der Grundriss der Transzendentalphilosophie wieder in der Tätigkeit von uns gegeben. Wieder eine Form, eine Züge, Bedingungen, die da für das Erkennen notwendig sind. Aber es wird nicht inhaltlich alles ausgeführt. Man kann sagen, das System der Transzendentalphilosophie bietet er hier noch nicht, da müsste inhaltlich noch viel mehr ableiten. Das ist nur das Grundgerüst der ganzen Sache. Und diese transzendentale Erkenntnis ist natürlich eingeschränkt auf die Möglichkeit von einer Erfahrung. Ja? Weil wir eigentlich nur die Möglichkeit auch untersuchen, die Form von Erfahrung. Ja? Und darauf ist es eingeschränkt. Nur in der Hinsicht können wir a priori etwas von den Gegenständen erkennen. Weil wir nur in der Hinsicht ist, mit unserem Erkenntnis über uns selber die Gegenstände a priori schon schwächen. Ja? Und weil eben die wirkliche Erfahrung, die einzige praktische, die wir uns erkennen können. Das ist das, was wir sehen. Die wirkliche Erfahrung, die Erkenntnis, auf die unsere menschlichen Konventionen eingeschränkt sind, und von dieser wirklichen Erfahrung können wir dann die Grundstruktur a priori herausfinden und dann wird die mögliche Erfahrung in den verschiedenen Bedingungen. Anschauungsform, die Schema der Kategorien. Und vielleicht hat man wieder so die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung. Er selber gestattet aber unter Umständen auch einen sogenannten transzendentalen Gebrauch von solchen Begriffen, also Kategorien, Raum, Zeit und so weiter. Und da meint er, dass wir diese Begriffe, die eigentlich nur für die Möglichkeit der Erfahrung gelten, und das Wort Erkenntnis zeigen, dass wir diese Begriffe jetzt auch über die Erfahrung hinaus anwenden. Auf Dinge an sich. Ja? Und da kann man nichts mit erkennen, weil da keine Anschauung mehr vorliegt. Ne? Da haben wir keine sinnlichen Daten mehr. Aber deswegen ist es nicht ganz falsch, das heranzuziehen. Das ist eben ein transzendentaler Gebrauch, der über die Dinge an sich auch irgendwie aussagen kann. Und dann spricht dann auch öfter vom transzendentalen Subjekt. Oder von transzendentalen Objekt. Ja? Und meint damit, das ist ganz wichtig, die Dinge an sich. Ohne dass er mir jetzt sagt, wir wissen zwar, was das genau ist, inhaltlich. Ja? Aber trotzdem, es ist in Analogie ein Gegenstand. Ja? In Analogie zu dem, was wir auf der Frage haben, wenn man sagt, wir wenden uns diesen Begriff auch auf den Zustand, ohne genau sagen zu können, wie sie bestimmt sind, zu was sie sind. Ja? Und nur das überhaupt dann noch was vorausgeht. Und ebenso können wir zu der ganzen Affektion, die wir vorher besprochen haben, wenn man sagen, transzendentale Affektion. Weil hier ja keine Erkenntnis möglich ist. Das, was sich hier abspielt, ist ja vorausgesetzt in bestimmten Ländern. Alle Erkenntnis von Frauen. Im Bereich des an sich Seins. Also in diesem Sinn können wir es gebrauchen und können wir sagen, wir haben transzendentale Affektion. Das ist irgendwie ein Kausalzusammenhang, aber nur der Analogie an. Ja? Die Analogie zu dem, was mit der Erfahrung finden, das ist ein bisschen miteinander beeinflusst. Wir kennen nur das Resultat, die Wirkungen, das sind die Empfindungen, der Bewusstseinsinhalt, ja? Die Ursache kennen wir nicht. Aber wir können sagen, die Analogie, das ist die Ursache, die unser Bewusstsein sind. Ja? Wie das wirklich abläuft, Beantwortung kann überhaupt nichts erklären. Ja, das ist unmöglich, sowas zu erklären. Nur das ist vorausgesetzt.
erst aus Versagen haben, dann sollte man es eigentlich nicht bezeichnen.
Er sorgt aber immer wieder mal Ursachen. Ne? Also er gebraucht solche Termine.
Aber im Kausalzusammenhang steckt die Zeitlichkeit der Stortung.
Ja.
Und die transzendentale Reflexion kann kein zeitlicher Prozess sein.
Ja, richtig. Das steht alles wirklich empirisch im Kausalzusammenhang drin. Ne? Darum sage ich immer analog. Die Analogie heißt bekannt, wir haben drei Teile, die wir kennen, und den vierten denken wir uns dazu, was wir dann kennen. Ja? Also wir haben Ursachenbildung in der Erfahrung, eine bestimmte Art von Zusammenhang, und dann denken wir an die Wirkung als Bewusstseinsinhalt, ja? Den finden wir auch noch vor, und dann denken wir uns die Ursache dazu, ohne dass wir sie kennen. Ja? Die Analogie. Aber das wird ihm oft vorgeworfen, ne? Dass er dieses, was schon in der Erfolge im 18. Jahrhundert, im 17. im 19. Jahrhundert vorgeworfen hat, hat ihm vorgeworfen, dass er ja mit seiner Affektion hier Kausalität in sein Sich hineinträgt. Ne? Dass er dann sich irgendwie in die Erfahrung hineinzieht. Ne? Aber das hat gerade auch nie der Anspruch. Er geht einfach davon aus, dass es eine Affektion geben musste, also können wir uns bewusst machen.
Also ich wollte nur sagen, dass der Raum ja auch nicht gezielt ist, eigentlich schon in so einer Vorstellung, weil ja. Raum und Zeit und die ja. Kategorien, die vorher sind, dass man gar nicht überhaupt nicht von vorstellen. Aber ich nicht dachte, dass die hier wissen und manchmal genau das versucht haben, daran anzubinden, anstatt sich nicht eigentlich vorstellen.
Ja, na gut, die Idealisten haben gleich einmal dieses an sich sein Außerbewusstsein gestrichen. Ja. Und der konnten sie alles auf den Weg ab. Ja. Und das war noch kein Problem. Ja, das ist die Jahre gewesen, ne? Aber sind immer in der eigenen Denken geblieben. Dass sie einen direkten Draht zu dieser Absolutheit des Denkens haben. Ne? Das ist selbst eine Reflexion, welche Bezug. Und die haben in Kante auch vorgeworfen, dass er da über das Denken hinausgeht und in Wirklichkeit sei das ja auch wieder nur ein Gedanke. Ne? Die Dinge an sich aussagen. So Kante würde dann dem entgegenhalten, wenn uns die Dinge also wirklich schon affiziert werden, dann bitten wir gar nicht gedacht. Warum ist man Dinge dann sieht? Ne? Also die sind wirklich vorausgesetzt in einem an sich Sein und können nicht das bloße Denken sein. Ne? Weil das sonst sich nicht selber differenzieren kann. Verwendet den Terminus noch in einem wichtigen Zusammenhang, nämlich er nennt seine eigene philosophische Funktion auch immer wieder transzendentaler Idealismus. Ja? Und er will damit andeuten, dass die empirischen Gegenstände eben prinzipiell Vorstellungen in uns sind, ja? Dass er den Vergleich zu dem an sich Sein, das draußen ist, eigentlich nur ideell sind. Ja? Transzendentaler Idealismus, eben auf diese transzendentale Ebene, wir sehen ein, wie unsere Erkenntnis strukturiert ist und dass die Erfahrungsgegenstände in unserer Erkenntnis vorhanden sind. Ja? Das sind Vorstellungen für uns. Aber wir setzen dabei ein an sich Sein voraus, das nicht bloß Gedanke ist. Ja? In diesen verschiedenen Realitäten in uns, also diesen Vorstellungen, liegt etwas zugrunde, was wir nicht bloß Vorstellungen. Und deswegen sind auch die Erscheinungen nicht bloß Erschein, die wir uns nur so ausdenken, sondern sie sind fundiert in der Affektion der Dinge an sich. Es gibt ihnen wirklich das an sich Sein zu tun. Sonst wären sie nicht wirklich, auch nicht als Gegenstände, als Erfahrungspunkt. Und Wirklichkeit wird nur über die Wahrnehmung nachgewiesen. Wir können uns ausdenken und dann schauen, ob es wirklich da ist und dann brauchen wir eine Wahrnehmung. Das heißt, von dem an sich sein aus von uns wird uns gezeigt. Wirklich. Kein bloßer Gedanke. Ja, und deshalb wehrt sich Kant auch immer dagegen, dass er selber als Idealist eingestellt wird. Ja? Er versteht sich nicht als Idealist. Weil er in dem Denken noch ein Sein an sich voraussetzt. Ja, und von daher sind wir eigentlich schon ziemlich viel aufgeholt, von daher können wir uns dann nach Ostern den ersten Text zuwenden, wo wir die Zeit haben. Das haben wir eigentlich in der Mittelsohn schon verstanden, wenn der nicht da ist, versteht er den Text nicht. Das ist aber mein Verständnis. Machen wir dann nächstes Mal.